Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute bei Maya Burkhardts Frauengeschichten Doris Kunstmann gibt uns mir die Ehre. Herzlich willkommen. Liebe Doris, wir duzen uns. Der Zuhörer, die Zuhörerin möge Verständnis dafür haben. Die Mutter Erika Kunstmann war erst Grafikerin, Grafikdesignerin, dann Schauspielerin, der Vater Georg Thies Produzent. Mhm. Konnte man da nur Schauspielerin werden oder gab es je auch einen alternativen Berufswunsch aus der sogenannten bürgerlichen Welt?
Nein, ich wollte eigentlich im Internat. Ich war 7 Jahre in St. Peter-Ording.
Im Internat?
Im Internat und habe da jedes Theaterstück und was es gab immer gespielt. Und es hieß immer, ja, ach, also die wird mal Schauspielerin. Und dann besuchte uns Hardy Krüger. Das waren Freunde von meiner Mutter, Hardy und Reni. Ja. Und Christiane war meinetwegen ins Internat gekommen, weil es mir so gut gefiel.
Christiane Krüger,
Christiane,
die Tochter.
Die Tochter. Und Reni ging mit Christiane rechts am Deich und er mit mir links. Und ich war 16 und völlig verhemmt. Und vor allen Dingen, er war Superstar. Und es war mir so peinlich. Ich kannte ihn natürlich immer, weil wir mal da waren. Aber im Prinzip waren wir ja im Internat. Jedenfalls musste ich gehen, war schüchtern von Haus aus, kriegte den Mund immer nicht auf. Und dann sagte er, naja, was willst du denn mal werden? Naja, Schauspielerin, ja sicher nicht. Dafür bist du auch viel zu langweilig.
Ach, schön, das hört man gern.
Und ich war empört und dann habe ich also gesagt, doch, ich will aber schauen. Das sagen hier auch alle immer, das soll ich werden. Und dann ist er zurück zu meiner Mutter und hat gesagt, Eri, stell dir vor, jetzt will sie doch. So. Und dann hat meine Mutter, weil sie eben Probleme hatte und bevor sie Schauspielerin werden durfte, musste sie erstmal Grafikerin werden, hat sie gedacht, ich will ihr jetzt dann nicht im Weg stehen und hat den Josef Offenbach angerufen und hat gesagt, ob ich ihm nicht mal vorsprechen kann.
Der eigentlich Josef Ziegler hieß.
Ja?
Ja, der heißt eigentlich Josef Ziegler, weil der Intendant in Mannheim hatte 3 Zieglers. Und da Josef Offenbach in Offenbach geboren wurde, hat er gesagt, du heißt bei mir Josef Offenbach.
Ja. Wusste ich nicht. Kannst mal sehen.
Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ist ja gut. Jedenfalls habe ich dem dann vorgesprochen und ausgerechnet so Sachen, was man damals als junges Mädchen, ich fand toll, der Tor und der Tod von Hofmannsthal, habe ich das junge Mädchen. Und dann hat es mit mir gearbeitet und das war im Schauspielhaus auf der Probebühne und dann rief er meine Mutter an und sagte, also sie soll noch mal in einer Woche wiederkommen, aber die muss Schauspielerin werden. Und dann hatte meine Mutter und mein Vater und alle besappelt und gesagt, die soll jetzt abgehen, ihr Abitur nicht mehr machen, weil in 3 Jahren, wenn sie das Abitur hat, ist sie fertige Schauspielerin und man kann heutzutage nicht früh genug anfangen. Ja, und dann haben die das eingesehen und dann bin ich abgegangen von der Schule. Was mir überhaupt nicht bekam. Ich wollte eigentlich noch gerne da bleiben. Wir sind geritten am Strand und ich fühlte mich auch komplett als Kind noch. Und dann kriegte ich eine ganz schlimme Schilddrüsenüberfunktion, so einen Kropf. Und ich weiß noch, ich spielte bei Fritz Schütter bereits.
Damals junges Theater.
Junges Theater, Celestina.
Ja.
Und musste dann ins Krankenhaus für 6 Wochen und habe so einen, wie man damals es Atomcocktail nannte, gekriegt. Und spielte aber mit dieser, das drückte auf die Stimme und manchmal war die Stimme weg und auf der Bühne, die muss schreien, ja. Manchmal wie so eine Medea. Aber es ist gut gegangen und dann mit einmal konnte man das wieder sehen, alles war in Ordnung. Aber ich erzähle das nur, weil ich war gar nicht so glücklich damit.
Ich habe mich ohnehin gefragt, bevor es nach St. Peter-Ording auf das Internat ging, die frühen Jahre der Kindheit hast du bei den Großeltern verbracht.
Und ja, und meine Mutter teilweise.
Und die Mutter auch. Warst du ein bisschen ein wegorganisiertes Kind?
Es gab so verblüffende Sachen. Ich bin zum Beispiel, bevor ich in die Schule kam mit 6 Jahren, habe ich Sommerferien in Timmendorf verbracht, am Timmendorfer Strand, aber ganz alleine, 6 Wochen ganz alleine. Und dann kamen wir dahin und ich war immer schon schüchtern und dann sage ich, was soll ich denn hier essen? Das waren Freunde von meiner Mutter und die haben gesagt, also sie kann hier doch alleine, keiner hatte Zeit. Und dann bin ich alleine dahin und dann habe ich gesagt, was soll ich denn hier essen und so. Dann hat sie gesagt, na, du isst doch so gerne Bauernfrühstück. Und dann habe ich 6 Wochen Bauernfrühstück gegessen und keiner ist auf die Idee gekommen, mal zu sagen, möchtest du vielleicht mal ein Hühnchen oder irgendwas? Nee.
In St. Peter-Ording gab es die CDU, die hast du gegründet, ja. Aber nicht die CDU, an die wir jetzt denken, sondern den Club der Ungeküssten.
Ja, was du alles weißt. Ja.
Was verbirgt sich hinter dem Club der Ungeküssten, liebe Doris Kunstmann, die heute bei uns bei Maya Burkhardts Frauengeschichten zu Gast ist?
Das war der Club der Ungeküssten. Und es war sehr wichtig zu der Zeit, weil es kamen immer Schüler aus Mexiko und die kamen von irgendwelchen Schulen, die waren schon sehr weit und die Jungs liefen hinter uns her und es war sehr wichtig, ungeküsst zu sein. Und das war, ich glaube, ich habe das sogar mitgegründet.
War Iris Berben auch Mitglied? Weil die war, glaube ich, ja, auch auf dem Internat.
Aber ne? Später. Also nicht zu der Zeit war sie nicht da. Ich glaube, ein paar Jahre später.
War die Mutter motivierend? Sie war selber Schauspielerin, musste sich den Weg zur Schauspielerei aber erarbeiten, weil die Eltern haben ihr gesagt, vorher bist du Grafikerin. Mhm. Ich habe so ein bisschen aus der Quellenlage den Eindruck, nicht nur Hardy Krüger war wenig motivierend, was deinen Berufswunsch anging, Schauspielerin zu werden, sondern die Mutter war auch nicht der personifizierte Rückenwind. Oder tue ich ihr Unrecht?
Nein, da tust du ihr Unrecht, weil sie war von Anfang an immer, was ich tat, sie stand dahinter. Und sie hat zum Beispiel auch immer gesagt, du bist viel begabter als ich, sowas hätte ich, solche Rollen hätte ich gar nicht. Ich konnte immer nur Komödie spielen. Und sie konnte sehr schön nähen, sie hat dann früher auch die Kostüme genäht und gezeichnet und ich weiß nicht, aber spielen hat sie eigentlich immer nur seichte Sachen, Komödien und so.
Naja, du hast mit ihr auf der Bühne gestanden, da warst du 2,5. Wenn es denn stimmt. Nee,
das war ein anderes. Da habe ich mit einer Freundin, mit ihrer Freundin gespielt. Das war Fuhrmann Henschel.
Von Hauptmann?
Ja. Das war eine Freundin, die damals mich immer zerren musste und hauen musste und schubsen. Und sie trug einen, wie man in einem Hauptmann, sie trug einen Ozelotmantel. Ja. Wie kann man in einem Hauptmann, weiß ich nicht. Aber damals hat sie es getan und ich lief immer hinterher, gezerrt hinter diesem Ozelotmantel und habe, bis ich Anfang 20 war, junge Frau, habe ich immer Ozelot gehasst. Also, aber mit meiner Mutter habe ich später gespielt, also ein anderes Stück, wo ich aber nur am Schluss auf die Bühne laufen musste.
Wie alt warst du da?
Ja, auch in dem Alter.
Warst du stolz, mit der Mutter spielen zu dürfen oder hättest du dir lieber eine Mutter gewünscht im bürgerlichen Beruf?
Ich war zu klein, um stolz zu sein. Und es gab Probleme zum Beispiel. Irgendwann, sie musste am Schluss das Dienstmädchen, was sie hatte, die musste mich rausschicken und muss laufen und rufen, Mami. Und sie nimmt mich in den Arm und dreht mich und Vorhang fällt. Und das Kindermädchen hatte geschlafen und geflirtet mit irgendeinem Feuerwehrmann und hat vergessen, mich rauszuschicken. Und dann gab es Drama und dann ist die mit mir beleidigt nach Hause gegangen und hat mich in der Besenkammer eingesperrt. Mich. Ich habe bis heute, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn Blackout ist, ein Problem, weil es dunkel ist. Weil die hat mich eingesperrt deshalb, weißt du.
Der Josef Offenbach, von dem eben die Rede war. Man sollte vielleicht erwähnen, der ein oder andere mag ihn noch kennen aus einer NDR-Produktion, die Unverbesserlichen mit unter anderem Inge Meisel, Monika Peitsch. Josef Offenbach, der auch unter Gründgens am Schauspielhaus war, hat der den Start deiner Karriere denn auch kontinuierlich begleitet?
Er hat sehr schnell, er war ein guter Pädagoge. Wir wohnten beide hier am Alsterkamp. Ja. Und wenn er vom Drehen kam, rief er an und sagte, jetzt kannst du rüberkommen. Und ich konnte gar nicht selbstständig arbeiten, weil ich war Internat gewöhnt und Arbeitsstunden und ich konnte das gar nicht. Und er hat gesagt, die muss in die Schule. Und dann hat er zu meiner Mutter gesagt, aber nicht zu Marx oder so, weil Marx und er waren Todfeinde. Das ist nichts, die Schule. Zu Frese geht sie. Ja. Da habe ich bei Frese die Prüfung gemacht. Ja. Gott sei Dank, weil nach einem Jahr habe ich bereits spielen dürfen.
Und wo?
Das erste war in Cuxhaven.
Ja. In Cuxhaven das Ehekarussell. Ja. Eine Komödie offensichtlich.
Ja.
Du kamst hier vorhin ins Studio rein und wir kennen uns aus einer gemeinsamen Produktion, Meine beste Feindin. Ja. Und hast so voller Leidenschaft erzählt, dass du Italien liebst, weil die Italiener ihre Künstler lieben.
Ja.
Wo ich dir recht gebe, war der Wunsch, Schauspielerin zu werden, auch dem Umstand geschuldet, mehr Liebe zu bekommen, als du vielleicht dir von zu Hause erhofft hast?
Nö. Ich bin auch einfach so reingerutscht. Und ehe ich mich versah, hatte ich immer zu tun.
Ein Glückskind? Würdest du so weit gehen?
Ja, ich würde sagen, von irgendwo gelenkt mal. Es ist alles zu mir gekommen. Ich habe nie mich besonders bemüht oder irgendwo darauf hingearbeitet oder so, sondern es kam so.
Gab es in der frühen Zeit, du warst, wie du eben erzählt hast, in Cuxhaven, du warst danach in Bamberg, dann auch wieder in Hamburg am Thalia Theater. Gab es in der frühen Zeit, wo man als junge Künstlerin noch Anregung, Identität und Orientierung sucht, gab es eine Person, einen Künstler, wo du sagst, diese Begegnung hat meine künstlerische Laufbahn noch mal sehr verändert oder positiv beeinflusst?
Also ich habe in der Provinz ganz schlechte Erfahrungen gemacht, also in Cuxhaven und in Bamberg, weil du kommst immer in ein Ensemble und nimmst irgendwem die Rolle weg. Und zum Beispiel in Cuxhaven war das eine kleine, schwarzhaarige, die unbedingt die große blonde Schwedin spielen wollte. Aber sie hat ja ihr Klüngel und ihren Kreis und die Leute gucken dich alle schon mal an und sagen, ach, was will die denn? Und wenn es dir dann gut geht und wenn du tolle Klamotten hast und so, dann hast du sehr viel Neider sehr schnell um dich herum. Und ich habe beide Male schlechte Erfahrungen gemacht mit den Kollegen. Da war einer in Cuxhaven, der hat immer so Tricks gemacht, musste ein Paket auspacken, hat einen Knoten davor gemacht, dass ich es nicht aufkriegte. Wenn wir dann aber uns küssen mussten in so einem Schattenspiel, dann hat er mich versucht echt zu küssen und dann war ich empört. Und also es war alles unschön und wo es richtig toll war und wo ich tolle Kollegen hatte und so, das war in Hamburg am Thalia Theater. Auch bei Schütter und so. Überall, eben in Hamburg, in der Großstadt. Und darum habe ich gesagt, ich gehe nie in die Provinz. Dann sollte ich, als ich fertig war, nach Wiesbaden gehen. Und habe gesagt, nee, ich gehe nicht. Das war Provinz, da gehe ich nicht mehr hin.
Das ist schon bessere Provinz.
Ja,
ein Staatstheater.
Aber das habe ich nicht gedacht.
Elke
Lang
war
da. Es war für mich Wiesbaden. Provinz gehe ich nicht hin. Und dann bin ich nach München gegangen.
Als du dann 62 ans junge Theater kamst, was
wenn
dann,
du mich fragst, wann 62, was wann ist, das weiß ich nie. Ich kann zählen ab 77, da ist mein Sohn geboren, da weiß ich dann war das und das. Aber es kann so sein.
Naja, aber damals war der berühmte Friedrich Schütter, der dann, ich glaube, am 4. Todestag von Ernst Deutsch das junge Theater in Ernst Deutsch Theater umbenannte. Da warst du dann wieder hier in Hamburg, in deiner Stadt und die Provinz Cuxhaven und Bamberg lag hinter dir. War das ein besonders schönes Gefühl? Erinnerst du dich da mit euphorischen Gefühlen dran?
Nö, nicht unbedingt.
Nee? Also, ich meine, waren wahrscheinlich Freunde doch im Publikum und Bekannte und Verwandte. War das nicht was Besonderes?
Ja, sicher, aber ja. Nö, kann ich nicht so sagen. Erinnere ich mich nicht.
Ein ganz plötzlicher Sprung in deiner Karriere als junge Theaterschauspielerin war, dass damals ein nicht unbekannter und recht renommierter Regisseur, der vorher vor allen Dingen Autor war, Ugo Liberatore, dich bat, nach Italien zu kommen und du hast dort 3 Filme gemacht. Wie ist es dazu gekommen, eine Schauspielerin, die da ja noch nicht im deutschen Film oder im Fernsehfilm ein Begriff war, das kam ja erst später. Wie bist
ja,
du?
Ja, aber ich hatte schon mit Hannes Schaaf, hatten wir schon gedreht. Ah. Trotter.
Ja.
Und ich hatte schon ein bisschen gedreht. Und damals gab es Herbert Weseli in München. Und es war mit, glaube ich, Seitz eine Co-Produktion. Und die wohnten in einem Haus. Und die sagten, jetzt bring doch mal irgendwelche deutschen Schauspielerinnen. Und so ging ich hin. Und ich weiß noch genau, der guckte mich an. Dann ging er mit mir ans Fenster, zog den Vorhang auf, guckte und sagte, ja, das geht, ja.
Er hat doch Deutsche gehasst.
Ja, nicht nur Deutsche, speziell auch mich.
Blonde
Deutsche. Dann
hat er
gesagt, ja, Achtung, Achtung, Ilse Koch, hat er gesagt, wenn ich das Studio betrat.
Das waren 3 für damalige Verhältnisse erotische Filme. Das Geschlecht der Engel, Bora Bora und Lovemaker.
Mhm.
Hast du Spaß gehabt, das zu machen? Hast du danach, kamen die intellektuellen Freunde und haben gesagt, meine liebe Doris, also das sind ja erotische Filme, was machst du da? Oder
nein,
war das?
Nein. Ugo Liberatore und ich sind so nach 4 Wochen Dreh, nachdem er überhaupt nie mit mir sprach, immer nur zweiter oder dritter Regieassistent kam zu mir, irgendwann fingen wir ein Verhältnis an. Ich war auch so schüchtern wie immer. Und dann war er aber sehr nett und sagte, es ist der ganzen Team, wir wollen hier nicht geheim halten und so, also Doris und ich sind ab jetzt so. Und seinetwegen bin ich da geblieben und ich dachte, als der Film fertig war, so nach 3 Monaten in Jugoslawien Dreh, habe ich gedacht, jetzt ist vorbei, jetzt fahre ich zurück nach München, aber eben nicht. Wir haben dann ein Jahr zusammengelebt, immer nur in Residenzen, also wie eine Wohnung, aber es ist ein Hotel. Dann erst haben wir zusammengelebt, 2 Jahre, und ich habe eben dann nichts mehr gemacht. Ich war mit ihm. Ich habe irgendwann mit Günter Grävert nochmal gedreht und er starb vor Eifersucht. Das ist der Grund, weshalb ich dann auch irgendwann weg bin. Das kann man nicht aushalten als Deutsche.
Ein Mensch, der so wie du in jungen Jahren viel unterwegs war, der auch sicherlich mal alleine war, ob es einsam war, kannst nur du entscheiden, aber doch mit sich selber klarkommen musste. Welche Rolle spielte die Musik?
Nicht so groß, wie es später geworden ist. Ich bin auch wahnsinnig gerne alleine und immer gewesen. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man immer so viele Menschen um sich herum hat. Ich habe nie ein Problem, bis heute nicht. Ich danke meinem Herrgott, dass ich alleine bin, dass nicht irgendwer sagt, jetzt musst du das oder das machen. Oder allein sein ist für mich ganz wichtig.
Der Karl Lagerfeld hat gesagt, ich habe ein fast erotisches Verhältnis zum Alleinsein. Ich glaube, daran wirst du dich wiedererkennen.
Ja, so in der Art ist schon richtig.
Ein Mann, der auch sein ganzes künstlerisches Leben mehr oder minder alleine zugebracht, ist Leonard Cohen. Und den ersten Musikwunsch, es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass sich jeder Gast 3 Songs aus unterschiedlichen Phasen seines, ihres Lebens aussuchen darf. Und warum hast du dir von Leonard Cohen Suzanne ausgesucht?
Alles von Leonard Cohen fand ich immer toll. Ich war ein absoluter Fan von ihm. Und eines Tages habe ich ihn auch kennengelernt. Und das war so witzig.
Wie war das?
Ich wollte mit Christiane Krüger und ihrem Mann, mit Manfred und Udo Jürgens, wollten wir nach Zandvoort fahren und machten Hamburg einen Abstecher. Aus München kamen wir und wollten am nächsten Tag weiterfahren und haben das Konzert von Cohen besucht. Ich war nur mit Christiane befreundet, wie gesagt, seit der Kindheit, und Manfred Bockelmann natürlich auch, weil wir alle zusammen lebten in Starnberg. Das war zu der Zeit, ja. Da lebten wir alle zusammen in einem Haus. Und
Manfred Bockelmann, Fotograf,
ja,
und der Bruder von Udo Jürgens.
Genau. Und Christiane Krüger und ich. Ja. Und in der Vorstellung, er hat die ganze Zeit nur zu mir geguckt, während er sang und spielte. Wir saßen vorne in der ersten Reihe und gingen hinterher und er guckte mich an. Ich habe es neulich gesehen, irgendjemand hat es mitgeschnitten. Freunde von mir haben es auch gesehen und haben gesagt, erinnerst du dich? Und dann habe ich es auch gesehen. Und das war sehr niedlich. Also man sieht es mir auch an, völlig verknallt. Und, aber Udo hat das alles, hat gesagt, nein, nein, und wir haben keine Zeit und wir müssen jetzt weg und so. Ja. Und die haben das alles unterbrochen, leider.
Leonard musste weg, aber die Musik blieb und wir hören es uns jetzt.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. And spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind.
Doris Kunstmann ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Liebe Doris, Josef Offenbach hat ja deiner Karriere immer wieder Impulse gegeben und ich glaube, der mitwichtigste Regisseur, zumindest der frühen Zeit, war Alfred Vohrer. Mhm. Er hat euch zusammengebracht.
Er hat gesagt, wenn du jetzt sowieso hier rumsitzt und nicht weißt, was du tun sollst, dann kannst du ja auch Komparserie machen. Und die drehten irgendetwas, ich glaube, das hieß Verbrechen nach Schulschluss oder sowas. Und ich bin hin und habe gespielt, respektive Statisterie gemacht und hatte so ein Kleid an mit rosa und blauen Äpfeln, weiß ich noch. Und er sagte, die mit den Äpfeln, komm mal nach vorne. So, und jetzt Kopf hoch und Brust raus. Und da war ich so empört und habe ich gesagt, Brust raus, hat der zu mir gesagt, in der Kamera. Ich war empört und dann hatte noch irgendjemand mir ein dusseliges Angebot gemacht und gesagt, wenn du jetzt mit mir gehst, zu mir nach Hause, dann sorge ich dafür, dass du morgen 2, 3 Sätze kriegst. Und dann habe ich das Offenbach erzählt und dann hat er gesagt, meine Schüler machen nie mehr Komparserie bei euch. Und damit war das dann erledigt.
Und aber aus dieser
Zeit kenne ich...
Den Fora und damals waren das, ihr habt 2 Filme gemacht, wenn ich das richtig sehe, beide nach Simmel, beides Simmel-Verfilmung.
Jimmy ging zum Regenbogen.
Und alle Menschen werden Brüder.
Richtig. Aber ich habe mit ihm auch Krimis fürs Fernsehen auch
später
noch.
Dann. Ja, ne? Ja. Aber das hat dich zum Star gemacht, diese beiden Simmel-Verfilmungen. Danach warst du, wie man so sagt, durch. Also durch nach oben durch. Mm. Oder hast du das anders erlebt?
Ja, man sagt es im Nachhinein, aber damals erlebt habe ich das nicht. Das war, ich mochte ihn sehr gerne. Wir konnten gut miteinander arbeiten, aber ich habe auch immer Angst gehabt um seine Hand. Er hat immer alles vorgespielt und ist Treppen runtergefallen und ich weiß nicht was. Und das krachte und ich dachte immer, pass auf deine Hand und so. Nein, er war ein ganz guter, angenehmer Regisseur.
Ja, aber ich frage mich, warum du zögerst, dich als Star damals zu reflektieren, denn 75, wenige Jahre nach Jimmy ging zum Regenbogen, das war 71, gab es die Goldene Kamera. Die Goldene Kamera gibt es gemeinhin, verliehen von der Hör zu, also die muss man sich schon verdienen, spätestens da.
Aber da hatte ich nicht für die Rollen, das war einmal für die Gräfin von Rathenow und für mit Peter Bouvet. Und für, was ich mit Herbert Wesely gemacht hatte, was viel schwieriger, beides waren schwierige Filme, Depressionen.
Ja.
Und dafür habe ich die gekriegt, für die beiden.
Aber die Summe dieser Leistungen, die Filmografie, die du dir bis dahin erarbeitet hattest, hat dich doch in eine Kategorie gebracht, von der du vielleicht auch gar nicht angenommen hast, dass du dorthin kommst oder nicht reflektiert hast. Oder?
Das merkst du gar nicht. Wenn du beim Drehen, wenn du plötzlich Number One bist oder so, das merkst du gar nicht. Ich habe es gemerkt damals, die kleine Helga Anders, ob du die noch erinnerst. Helga spielte meine Zofe und Helga hatte immer ein Problem. Zu mir kamen sie und sagten, Herr Frau, und würden Sie kommen und so. Und Helga war immer los, Puppe, komm, bumm, einer auf den Po. Und sie hatte das Gefühl, sie wird nie erwachsen. Und das äußerte sich da auch so. Aber ich dachte immer, das hat mit ihrer Größe zu tun und mit ihrem Niedlichsein.
Ja. Und muss man, wenn man als Schauspielerin, als gute Schauspielerin sehr schön ist, wenn man attraktiv ist, muss man das lernen zu verwalten? Ist das etwas, worauf die Männer dann so reagieren, dass es einem irgendwann auch lästig ist? Ist das eine Bürde, nicht nur ein...
Es war sehr schnell, kam bei mir der Moment, wo ich sagte, wenn morgens 3 Mann ankamen und guckten und sagten, oh, da hat sie Ränder, das kann ich wegschminken und das kann ich wegleuchten. Und es ist mir so auf die Nerven gegangen und ich habe immer nur gewartet, wann kommt der Tag, dass sie mal gucken, wie du gespielt hast und nicht, wie du aussiehst. Das ist ganz lange mein Problem gewesen. Und irgendwann habe ich gemacht einen Film in Frankreich mit Michel Piccoli. Ja. Und da ging es darum, dass dann standen aber wieder 5 Mann und sagten, das kann ich noch hässlicher machen. Und wenn ich das kann, da musste ich hässlich sein. Da spielte ich, da habe ich gedacht, das ist toll. Und da kam der Regisseur und sagte, du musst 20 Kilo zunehmen. Und dann habe ich schon mal gesagt, das geht gar nicht auf Tournee. Dann habe ich aber tatsächlich, ich bin mit Reinhold Solf und so, wir sind immer essen gegangen, abends Menüs gegessen. Ich habe wirklich 13 Kilo zugenommen. Dann war es aber immer noch nicht genug und standen wieder 5 Mann, die sagten, nein, das geht noch hässlicher und die Augenbrauen kann ich noch blöder malen und das kann ich noch. Also es war immer wieder ein Theater und diese Optik, das ist mir wirklich auf die Nerven gegangen.
Ja. Es gehört zum guten Brauch von Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass immer auch ein Rod Stewart Song gespielt wird. Und Rod Stewart, wir gucken ja hier gemeinsam mit Doris Kunstmann auf ein reiches künstlerisches Leben zurück und Rod Stewart guckt jetzt auch zurück. It's the same old song. You're sweet as a honeybee, but like a honeybee stings, you gotta let my heart in pain. All you left is a
precious memories keep lingering on every time I hear our favorite song. Now you're gone, left this emptiness, I only reminisce.
Doris Kunstmann ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Und Doris Kunstmann habe ich eben, während Rod Stewart musikalisch zurückblickte, vergewissernd habe ich sie gefragt: Liebe Doris, du warst nur einmal verheiratet. Und da sagte sie, das langt mir, darf ich das sagen. Der Ehemann war Michael Fuhrmann. Eure Ehe ging damals durch die Presse in jeder Hinsicht. Aber zunächst mal hat mich der Satz irritiert, den du damals mal zu Protokoll gegeben hast: Ich habe nur aus Pflichtgefühl geheiratet oder aus Vernunft, besser gesagt.
Ja, weil als ich das meinem Vater erzählte, hat er mit seinem Steuerberater gesprochen. Und der Steuerberater hat gesagt, wenn Sie jetzt sofort heiraten, das war nach Weihnachten, und er sagt, wenn Sie noch in diesem Jahr heiratet, kann sie das ganze Jahr die Steuern absetzen. Ja.
Ja. Aber es ging, glaube ich, auch darum, dem Sohn einen Vater zu geben.
Ja, das war wichtig für mich
auch. Das war wichtig. Meine Devise ist immer, ich frage persönlich, aber nie privat. Nur damals ging es einfach durch die Presse und ich frage einfach so weit, wie ich fragen darf. Und wenn du nicht antworten möchtest, dann bitte weise mich in die Schranken. Aber der Mann war ein Kaufmann und er hat dich um dein Geld gebracht. Mal sehr vereinfacht formuliert.
Das will ich nicht sagen. Er hat erst mal selber immer mich überhäuft mit Blumen und Geschenken und Zeug. Aber im Laufe der Zeit, als wir dann verheiratet waren, ging es darum, mein Vater hatte noch dafür gesorgt, dass ich einen Ehevertrag hatte und Gütertrennung.
Ja.
Aber es kam seine rechte Hand, der kam immer zu mir und sagte, das ist alles abgesegnet von Dr. Peters und ich habe Bürgschaften unterschrieben. Ich habe einfach blanko unterschrieben. Und die Banker hatten gesagt, ja, wenn ihre Frau das unterschreibt und so. Ja, das war das Problem, Bürgschaften habe ich unterschrieben.
Es war der Tiefpunkt deines bisherigen Lebens und wahrscheinlich auch der Tiefpunkt rückblickend.
Überhaupt. Ja.
Du musstest die Schulden abtragen.
3 Millionen.
Die Ehe war natürlich am Ende.
Ich hatte meinen Retter damals. Ich bin dann hochgekommen von München zu meiner Mutter hier mit meinem Sohn. Und sie hat mich zu Professor Servatius gebracht. Ja. Und das war die Rettung meines Lebens überhaupt. Weil von dem Moment an habe ich nichts mehr selber entschieden, sondern der hat gesagt, das machen wir so und das machen wir so und hat also alles in die Hand genommen.
Anwalt, später Aufsichtsratsvorsitzender von Axel Springer. Es gibt ja im Buddhismus den Satz, entweder wir gewinnen oder wir lernen. Also will sagen, verlieren können wir nicht. Was hast du gelernt aus der Zeit?
Viel, wahnsinnig viel. Und ich habe mich sehr verändert auch. Ich erinnere mich noch, dass Kollegen sagten, das schafft die nie, jetzt ist vorbei, die bringt sich um. Und ehrlich gesagt hatte ich auch einige Phasen, wo ich dachte, nee, also ich mache nicht mehr. Wo ich dann auch mit Kollegen Auto fuhr und sagte, komm, der nächste Pfeiler ist meiner an der Autobahn und so. Aber ich konnte nie, ich hatte für meinen Sohn zu sorgen und hatte da zu sein und es ging eben nicht. Und ich muss sagen, ich habe da eben zu der Zeit Theater gespielt. Sehr schnell mich entschieden, ich kann keine Filme, ich konnte nicht sitzen und warten. Ich musste regelmäßig Geld verdienen.
Ja.
Und dadurch habe ich mich entschlossen, Theater zu spielen.
Doris, du hast mal über dich selber gesagt, ich bin esoterisch interessiert. Hat dieses Interesse an Esoterik, ich glaube, du hast damals ein Buch gelesen von Thorvald Detlefsen.
Richtig.
Schicksal als Chance.
Ja.
Hilft das dann, wenn man so verzweifelt ist?
Ja, das war das, was mich auf den Weg gebracht hat. Das war eine Kollegin, die mir das gegeben hat, der in der Sauna, weiß ich noch, sagte, du musst das lesen. Und dann bin ich damit angefangen. Es ist dann weitergegangen, weil über Grabowski habe ich auch dann viel Lesungen gemacht, auch Texte von Detlefsen, die er für mich rausgesucht hatte, die ich dann gelesen habe. Und damals sollte ich noch lesen mit O.W. Fischer, und hatte ihn auch besucht in Vernate oben.
Bei Lugano war das, ja.
Aber er hat dann gesagt, ich kann nicht. Ich bin eine Morgenschönheit und ich kann nicht abends um 8 auf der Bühne stehen, da schlafe ich schon. Ich gehe mit den Vögeln und mit der Sonne.
Das ist ein schönes Zitat. O.W. Fischer, ich bin eine Morgenschönheit. Das ist ein Wunder. Aber ich meine, was für eine Kraft braucht man? Alleinerziehende Mutter, ein noch kleiner Junge, ein noch relativ kleines Kind, so ein Schuldenberg. Dann naturgemäß immer entweder auf Tournee oder abends im Theater. Wo holst du die Energie her? Wo hast du sie hergeholt?
Das weiß ich nicht.
Verzweiflung wahrscheinlich.
Ja, es ist zum Beispiel auch, ich erinnere mich, wir spielten in München und Michael Gräter war da und es ging um...
Der Klatschkolumnist.
Ja, und kam ins Theater mit einem Gerichtsvollzieher, der in meinen Schminkzeug rumwühlte und nach Kämmen und nach Schmuck und nach ich weiß nicht was suchte. Und dann hatte ich den Porsche im Theater und er sagte, was ist das hier für ein Autoschlüssel? Und er hat den Porsche mitgenommen. Und dann sind die Beleuchter, haben den Jungen genommen, Marc oben zu sich in den, wo niemand hin durfte eigentlich.
Marc ist dein Sohn.
Marc ist mein Sohn. Und der hat das nicht mitgekriegt und dann haben sie das Auto weggenommen. Und in der Pause hatte die Garderobiere, wie es dazu kam, weiß ich nicht wieso, die nun Professor Servatius kannte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich mit einem großen Glas Whisky und Telefonhörer da gestanden und gesagt, er hat gesagt, du musst spielen, die wollen weiter nichts als Schlachtzeilen und 600 Leute müssen nach Hause gehen und so. Und dann habe ich weitergespielt und am nächsten Morgen klopft es an meine Tür und da steht jemand mit einem riesen Blumenstrauß, der Portier, und sagt, hier habe ich einen Autoschlüssel und jemand hat das für Sie abgegeben und einen Brief geschrieben, hier steht ein weißer Porsche für Sie, dass Sie nicht so traurig sind.
Das war aber nicht deiner, das war ein neuer.
Ein neuer. Und dann hat,
da hast du aber Fans gehabt, Fans mit Stil und großzügig.
Na pass auf, ich spielte damals mit Horst Jüssen und Martin Jente und so. Und die haben gesagt, den musst du kennenlernen, jetzt guck, was der von dir will. Und dann hat er gesagt, er wollte mich heiraten. Und er wollte gerne die Publicity haben, es wäre ein Geschäft. Wir machen einen Vertrag und es ist ein Geschäft und ich kriege meine ganzen Schulden los und dafür heirate ich ihn. Und damals war ich so, ich bin doch nicht verrückt, ich lasse mich doch nicht kaufen. Ich habe das abgelehnt, habe das Auto zurückgegeben und Ende.
Wer war's?
Ja, das war irgend so ein reicher Münchner Schickimicki, was weiß ich, der wollte gerne die Presse haben und
Faszinierend. Es gibt für diejenigen Zuhörerinnen, die vielleicht nicht so mit der Theatergeschichte Europas vertraut sind, sei gesagt, die Duse ist die Eleonora Duse, die nördlich von Venedig geboren ist, eine reine Theaterschauspielerin. Es gibt nur einen ganz kleinen Ausschnitt noch auf Film, also ein ganz kleines filmisches Zeugnis von der Duse. Also das sei gesagt, das muss man wissen, wenn man Doris Kunstmann hin und wieder die Duse der Mehrzweckhalle genannt hat. Was anspielt darauf, dass Doris Kunstmann gerne auf Tournee geht und auch vor keiner Halle Stopp macht. Weil wir wissen, Tourneetheater spielt nicht nur in kleinen, appetitlichen Schlosstheatern, sondern auch eben in Mehrzweckhallen. Immer wieder habe ich die Duse der Mehrzweckhalle gelesen. Ist das ein Kompliment? Ist das eine Unverfrorenheit? Doris Kunstmann, bekennen Sie sich bitte.
Ich wusste das gar nicht. Aber es war eben der Witz, ich musste mich entscheiden. Ich muss Geld verdienen und muss also Theater spielen. Man muss 2 Jahre im Voraus das zusagen. Und das ist der Grund, weshalb ich nie mehr irgendwas machen konnte im Fernsehen oder Film. Weil wenn die kamen, war ich längst ausgebucht. Und es geht so schnell, innerhalb eines halben Jahres war ich nicht mehr da. Aber ich habe eben im Theater, ich war dann bei Landgraf 30 Jahre. Also
Landgraf vom Titisee.
Ja, Konzertdirektion Landgraf. Ich muss sagen, es sind heute wirklich gute Freunde von mir, meine Besten. Und es gibt Theater, wo ich auch anrief und sage, Leute, jetzt, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Witzigerweise, und es waren oft die tollsten Vorstellungen. Ja. Ich erinnere mich an eine Geschichte in Buchholz, das alte Theater.
Buchholz bei Hamburg, Nordheide.
Ja. Nordheide. Und wir spielten Tätowierte Rose. Und ich sagte, das geht nicht. Also das ist wirklich. Und dann haben wir es aber gespielt, weil es muss ja sein. Das die Leute nicht,
weil
kamen.
Die Räume waren so furchtbar oder die.
Die ganzen Umstände. Wir konnten das Bühnenbild nicht aufbauen. Es gab kein Licht. Es war also ein ewiges Heckmeck hin und her. Und dann haben wir gespielt und es war wohl auch die letzte Vorstellung. Die haben völlig neues Theater gebaut. Aber diese Atmosphäre, die es da hatte, die gab es nie wieder. Ich weiß noch, dass die Leute gelaufen sind in der Pause zur Tankstelle und Rosen gekauft haben und die auf die Bühne geschmissen haben hinterher.
Und das erwartet man von Norddeutschen aus Buchholz nicht.
Nee,
das ist aber
auch
toll.
Das nicht. Nee.
Aber es steckt, du lächelst, während du das erzählst, steckt in Doris Kunstmann am Ende so eine Rock'n'Roll-Seele, die gerne on Tour ist, vielleicht ganz gerne im Bus von A nach B oder im Zug.
Ja, ich bin ja
unterwegs.
Ich bin nie mit dem Bus gefahren. Ah. Ich bin immer selber gefahren.
Mit dem eigenen Auto?
Ja, und mit jemandem daneben. Also ich kann nach der Vorstellung nicht fahren, da bin ich bescheuert. Und auch nicht, wenn du geweint hast auf der Bühne, das blendet dich alles und so. Das kann ich nicht. Aber ich fahre so gerne. Und ich bin immer selber gefahren. Und ich hatte Probleme gleich zu Anfang mit den Kollegen mit dem Bus. Dieses um Punkt 9 Uhr morgens abfahren, das ist für mich der Horror. Man geht ja auch so spät ins Bett. Du fängst ja abends um 11 nach der Vorstellung erst an zu leben. Und dann isst du was. Ich kann vorher nicht essen.
Man trinkt was.
Trinkt was. Und bis du dann also im Bett bist. Und also am liebsten habe ich geschlafen bis morgens um 9.
Es ist immer zu spät und immer ein Glas zu viel.
Mhm.
Das nennt man Leben.
Ja, Tourneeleben.
Tourneeleben. Wenn du in der Garderobe bist und bereitest dich vor, eben auch auf Tournee, dann, so weiß ich es, ist dir eine Künstlerin, eine musikalische Künstlerin sehr nah, nämlich Enya.
Mhm.
Warum?
Ich kann es gar nicht sagen. Sie beseelt mich geradezu. Also ich benutze die Zeit in der Garderobe. Ich bin immer alleine und mag das Geschwätz in der Garderobe nicht und kann es auch nicht vertragen, wenn die Kolleginnen dann einen kleinen Piccolo trinken und so. Das gibt es bei mir nicht. Ich hasse Alkohol im Theater. Also nach der Vorstellung ist in Ordnung, aber vorher nicht. Und ich brauche meine Ruhe und benutze die Zeit einfach, um mich zu konzentrieren. Und da ist sie dann da und dann höre ich sie den ganzen Tag immer dasselbe. Und das ist für mich eine Form der Meditation.
Aus dem irischen Donegal, da ist sie geboren, für Doris Kunstmann, Enya, Only Time.
Who can say where the road goes?
Ich habe Enya mal erleben dürfen, sagen wir es so, kennengelernt ist vielleicht zu viel. Und da hat sie in einem irischen Pub so ein bisschen darüber erzählt, dass es Engel und Hexen gibt. Das ist vielleicht Doris Kunstmann, die zu Gast ist bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, gar nicht so fremd.
Nein.
Es gibt Wesen, die wir nicht sehen. Ein esoterisches Interesse kann man dir, wir haben schon darüber gesprochen, kann man dir unterstellen.
Ja, absolut. Aber nicht Hexen, sondern Engel.
Engel.
Mhm.
Hast du einen Schutzengel?
Ja, mehrere, viele. Die sprechen auch mit mir. Die sprechen mit mir laut. Ich habe ein paar Erlebnisse gehabt, also wenn irgendwas passiert. Ich habe einen Autounfall gehabt und verschiedene Dinge sind passiert, wo sie mit mir gesprochen haben, laut. Der ist sehr autoritär, mein Schutzengel mit mir. Der spricht mit einer ganz lauten Männerstimme.
Die dich an einen konkreten Mann erinnert, wenn ich fragen darf?
Nein, es ist so zum Beispiel, ich hatte einen Unfall, einen Autounfall, den einzigen, den ich hatte, mit meinem Sohn, der Umzug von Vierlanden hier nach Hamburg. Und wir redeten, es war mittags und ich fuhr auf die Autobahn nach links und wir sind beide nicht angeschnallt, weil wir kamen von und ich musste hier, hatte Anwaltstermine und so weiter. Und ich will nach links fahren und wir reden aber und er sagt, fahr nach rechts. Und dann habe ich
und
gebremst.
Nicht angeschnallt.
Nicht angeschnallt, habe ich gebremst.
Das macht man nicht.
Und dann, weißt du, was passiert ist? Dann habe ich hat mich so ein riesen Reinigungsapparat erwischt und hat mich geschoben und ich bin rein in so ein 160.000 Euro Teil rein. Die hat mich 7-mal gedreht über die Autobahn. Da sagt die Stimme ganz laut: Ich steuere immer gegen. Ja. Und er sagt: Nimm die Hände vom Steuer. Und
sagt der Engel. So gemacht.
Ja, ja, die Stimme. Ja, und dann, es war nichts passiert, niemandem, gar nichts, keine Schramme, nichts.
Und das war vielleicht ein gelber Engel,
der da im Straßenverkehr. Das ist aber oft passiert. Es ist oft, also der redet mit mir ganz laut und autoritär. Und aber ich habe auch einen Parkengel, mit dem ich rede, sagt: Bruno, ich brauche einen Parkplatz, also jetzt, wenn ich da und da hinfahre und so. Nein, aber ich lebe sehr viel mit Engeln, sehr bewusst.
Du hast mit den unterschiedlichsten Regisseuren zusammengearbeitet. Regisseure oder Partner, von denen noch nicht die Rede war. Du hast mit Michael Haneke, Funny Games. Du hast mit Harpe Kerkeling, Samba in Mettmann. Du hast aber auch Doctor's Diary für RTL gedreht. Du hast mit dem wunderbaren Tom Tölle gedreht, ein leider verstorbener, großartiger Regisseur. War unter den Erwähnten ein Mann, wo du sagst, der war mir ein künstlerischer Schutzengel. Der war mehr als ein Regisseur, der hat mich auch über die Produktion heraus inspiriert, geleitet, mir die guten Rollen gegeben.
Das war witzigerweise, den hast du nicht genannt, das war Günter Grävert.
Ja.
Mit dem war ich aber auch sehr befreundet und damals eben auch noch lebte er mit der Kubitschek. Mhm. Und wir hatten, zu dem hatte ich eine ganz tolle Beziehung, aber ich habe gar nicht mitgekriegt, auch nicht, dass er gestorben ist.
Du hast eben deinen Sohn angesprochen im Zusammenhang mit dem Unfall und dem Umzug, den ich auch habe kennenlernen dürfen. Ein wunderbarer junger Mann. Jetzt auch nicht mehr ganz so jung, aber als ich ihn kennenlernte, war er noch jung. Und dein letzter und dritter Musikwunsch von den Moody Blues, Nights in White Satin, hat merkwürdigerweise was mit der Hochzeit eines Sohnes zu tun, obwohl Nights in White Satin viel früher veröffentlicht wurde, als die Hochzeit mutmaßlich stattfand.
Das war von meinem Mann, von Michael Kunstmann hieß er ja, und mir das Lied schon, als er mich kennenlernte in England, als ich mit Alec Guinness drehte, da kam er immer mit seinem Porsche und wir spielten immer Nights in White Satin. Und es war das absolute Lied zwischen uns. Und dann heiratete mein Sohn viel später und wir haben getanzt, er und ich, also mein Sohn und ich, das erste Lied nach Nights in White Satin. Dann sind sie weggefahren und sind nach Antalya, in die Türkei, haben Hochzeitsreise gemacht und sie gehen morgens über die Straße und er sagt noch zu seiner Frau: Pass auf, also hier rot und grün gilt nicht oder so, und geht los und fährt ein Wagen. Er geht zitternd, geht über die Straße, setzt sich ins Café und es kommt Nights in White Satin. Also bis heute, also hören wir das oft. Und
das Lied, was die Mutter-Sohn-Verbindung musikalisch abbildet.
So ist es, ja.
Nights in White Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
Doris Kunstmann ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Doris hat eben beiläufig erzählt über die Dreharbeiten mit Alec Guinness. Du hast die Eva Braun gespielt. Mhm. Der Film hieß Hitler, die letzten 10 Tage. Mhm. Hat ja später Oliver Hirschspiegel nochmal probiert, das Thema aufzugreifen. Mhm. Bist du eigentlich ein politischer Mensch? Hast du dich in deiner Jugend mit deutscher Geschichte auseinandergesetzt oder...
Überhaupt nicht, nein.
War das insofern, ich meine, du hast in England gedreht, du hast die deutsche Eva Braun gespielt und immerhin mit Alec Guinness, also das ist nicht irgendetwas. Hast du da damals, was nur zu verständlich gewesen wäre, wenn es der Fall sein sollte? Hast du damals Diskriminierung erfahren? Oder
Nein.
wurdest du politisch gestellt?
Nein. Wolfgang Reinhardt hatte ja, war Produzent. Und ich habe sehr viel mich auch schlau gemacht im Institut für Zeitgeschichte und so. Aber ich selber, liegt wahrscheinlich daran, dass ich mehr oder weniger doch, nein, es hat mich alles überhaupt nicht interessiert.
War das nicht Diskussion auch in der Familie?
Nein,
gab es? Nein, gar nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Schauspielschule? Es war ja eine politische Zeit.
Aber. Ja, aber ich bin zum Beispiel, es ist eben 68er, da war ich dann in Rom
ja.
3 Jahre und da habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Was hier lief, alle ja. mit Iris auf der Straße und alles, ja. das habe ich alles nicht ja. mitgekriegt.
Kamst zurück und die Welt war anders.
Ja, nicht mal, ja.
Und heute, ich meine, wir zeichnen dieses Gespräch im Juli auf. Es sind unruhige Zeiten. Sind die Zeiten unruhiger, als sie früher es waren? Oder sind wir einfach alle sensibler geworden und die Zeiten waren immer unruhig?
Ich kann es, mein Sohn versucht immer, mich aufzuklären. Es ist alles, was heute passiert, es erschreckt mich oft und ich schiebe es weg und sage, das will ich alles überhaupt nicht mehr wissen. Ich habe Sorge um meine Enkelkinder.
Ja.
Und der Marc erzählt mir sehr viel immer und klärt mich auf und hat auch vor, weiter das zu tun. Aber ich schiebe es immer weg, weil ich sage, das ist alles nicht mehr auszuhalten.
Wir kommen nochmal zur Liebe und zu den Italienern. Und du hast Italien eben nochmal nochmal angesprochen. Ist es so, dass wir auf der Welt alle zu wenig lieben, dass die Liebe aus unserem, ich meine, die 60er, 70er Jahre waren ja nicht nur sexuell aufgeladen, sondern man ging aufeinander zu. Es war eine größere Empathie, es war ein größerer Optimismus, so scheint es mir zumindest heute, ein größerer Optimismus, ein größeres Vertrauen in friedliche Mechanismen. Ist uns die Liebe abhanden gekommen?
Kann ich nicht sagen, glaube ich nicht.
Nee.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also mir persönlich nicht, wenn du allgemein von Liebe sprichst. Also ich bin vernarrt in meine Enkelkinder, in meinen Sohn nach wie vor. Nein, aber ich bin froh, alleine zu leben. Ich bedauere, dass ich keine Tiere habe. Aber im Grunde genommen finde ich alles in euch. Ich lebe eben auch gerne alleine. Das kommt eben ja, immer wieder.
Und du lebst auch gerne. Und bist ein lebensfroher Mensch. Darf ich das so sagen?
Ja, ja, klar.
Vielen Dank, Doris Kunstmann.
Danke auch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.